Yasmin Hamdan hören wir hier, libanesische Sängerin und Songwriterin. Sie hat große Teile ihrer Kindheit zwischen Beirut, Kuwait, Abu Dhabi und Griechenland verbracht, wegen des Bürgerkriegs im Libanon. Dann ist sie Ende der 90er Jahre mit ihren Eltern in den Libanon zurückgekehrt und hat als erstes mal eine Band gegründet, die Soap Kills. Das war die erste libanesische Independent-Band überhaupt. Inzwischen ist sie solo unterwegs, schreibt aber nach wie vor auch viele politische Songs, wie damals mit der Indie-Band Dusa. Haben wir hier gerade gehört. Das ist ein Beispiel dafür. In dem Song geht es um den arabischen Frühling, um Korruption und gescheiterte Regierung. Und wenn Sie sich vielleicht schon mal einen Termin notieren mögen fürs kommende Jahr, dann ist sie zu Gast, Yasmin Hamdan. Im Metropol tritt sie auf am 18. Februar des nächsten Jahres. Kommen wir von der Musik zur Literatur. Ich mache aber auch noch einen Schlenker Richtung Podcast, Nadine. True Crime ist als Podcast-Genre enorm erfolgreich. Ich mag es gar nicht, dieses Gespanne und dieses Mitfiebern. Da sind ja dann gern so Fragen wie, vergewaltigt der Stalker jetzt die Frau oder nicht? Also ich finde es entsetzlich. Rekonstruktion oder Fiktionalisierung von Verbrechen kann ich aber durchaus was abgewinnen. Mal hören, für welchen Weg sich die Schweizer Autorin Dorothee Elmiger entschieden hat beim Schreiben ihres neuen Romans Die Holländerin. Darin geht es um ein echten vermissten Fall, das weiß ich schon, und um den Versuch eines Theatermachers, diese Geschichte irgendwie für die Bühne verwertbar zu machen. Mit der Geschichte steht die Autorin auf der Longlist des Deutschen Buchpreises und Nadine Kreuzzahler hat Die Holländerin bereits gelesen. Guten Morgen.
Guten Morgen.
Was sind das für Holländerinnen aus dem Titel?
Ja, die Holländerinnen, das sind eben zwei junge Frauen, die hat es wirklich gegeben. Die sind 2014 aufgebrochen zu einer Rucksackreise nach Panama, wollten da eine gute Zeit haben, sind in den Urwald aufgebrochen, in den Dschungel zu einer Wanderung und nie wieder zurückgekehrt. Und bis heute ist nicht aufgeklärt, was eigentlich genau mit diesen beiden jungen Frauen passiert ist. Gefunden wurden nur ein Rucksack, zwei Handys, eine Digitalkamera, ja, und ein ganz minimaler Überbleibsel von den beiden Skeletten der die Frauen. Also klar ist, sie sind wohl tot, aber was genau mit ihnen passiert ist, ist überhaupt nicht klar bis heute.
Und diesen Spuren folgt die Autorin dann in den Dschungel von Panama. Wie macht sie das? Ist das auch True Crime? Ich habe ja gerade schon durchaus subjektiv gesagt, ich finde das meist zu reißerisch auf Spannung getrimmt. Oder ist es eher dokumentarisch aufbereitet?
Ja, stell dir vor, also bei True Crime hast du ja oft diese dramatische Musik, ne? Also wo klar ist, Achtung, ja, jetzt wird's spannend. Und jetzt stell dir den Soundtrack von Die Holländerinnen eher so wie eine Jazz-Komposition vor. Mhm. Sehr komplex, assoziativ, viele Schwingungen und Variationen und Call und Response von Gedanken und Begebenheiten. Also es ist ein sehr verschachteltes Werk. Ich versuch's mal der Reihe nach. Also wir haben eine Erzählerin, die ist Schriftstellerin. Sie wird eingeladen, eine Poetik vorlesen zu halten. Und nun, also zu Beginn dieses Romans, steht sie vor dem Auditorium und fühlt sich einfach überhaupt nicht in der Lage dazu, so wie sie es schon viele Male eigentlich vorher getan hat, über ihr Schreiben zu sprechen. Denn, so sagt sie, ihr Schaffen befinde sich in einem Prozess der Auflösung. Stattdessen also steht sie da und sagt, ich zitiere jetzt mal aus dem Roman, sie habe sich schließlich vor wenigen Tagen und ganz gegen ihre eigenen Grundsätze dann doch dazu entschlossen, über ihren letzten, nie zu Ende gebrachten Text zu sprechen. Ein Wust an Notizen, Fragmenten, die Relikte einer Reise, die sie nun zum ersten Mal ins Licht halten wolle. Also, und wir nehmen jetzt teil an diesen Notizen, an diesem Wust aus Notizen, die sie da referiert. Und wir tauchen dann anhand dieser Vorlesung, die sie hält, ab auch in den Dschungel. Denn diese Reise mit dem Theatermacher, diese Recherchereise hat sie völlig aus der Bahn geworfen und nun fühlt sie sich nicht mehr in der Lage, überhaupt noch so zu erzählen, wie sie vorher erzählt hat. Und was schon auffällt hier, der ganze Text ist in indirekter Rede gehalten. Wir befinden uns immer im Bericht von dieser Schriftstellerin. im Bericht von eben dieser Reise in den Dschungel Mittelamerikas. Und es ist eben ein bekannter Theatermacher, der hat sie vor 3 Jahren angerufen, wollte sie für sein nächstes Projekt gewinnen als Autorin. Und
klingt nach Milo Rau, oder?
Ja, genau. An Milo Rau habe ich natürlich auch sofort gedacht beim Lesen. Und ja, dieses Projekt ist eben jetzt die Rekonstruktion dieses Vermisstenfalles. Mhm. Als eine Art tropische Passion stellt er sich das vor. Und die Schriftstellerin steigt ins Flugzeug, findet sich also bald im Dschungel mit dem Regisseur und seinem Team. Ein Kameramensch ist dabei, Kostümbildnerin, Dramaturg, Schauspielerin. Ja, und gleich von Anfang an spürt die Erzählerin so ein Unbehagen, eine Gefahr von Sumpfwäldern und Mangroven ist die Rede von mächtiger, massiver Finsternis nachts im dichten Urwald. Und das ist auch so ein Spiel eben hier mit den Erwartungen der LeserInnen. Ne? Eine Expedition auf den Spuren eines Verbrechens. Ah, was hat sie da wohl erlebt? Warum kann sie nicht mehr schreiben? Da muss ja was passiert sein. Und jetzt springt der Text halt immer zwischen dieser Expedition und der Vorlesung hin und her und verlagert sich auch immer wieder auf Nebenschauplätze.
Okay, ich hätte gedacht, dass das, was du jetzt beschrieben hast, schon genug sei. Was sind das jetzt auch noch für Nebenschauplätze?
Ja, da sind eben die Mitglieder des Teams, die der Schriftstellerin auch ihre Geschichten erzählen, in nächtlichen Gesprächen zum Beispiel. Da ist eine der Laienschauspielerinnen, die erzählt eine kuriose Geschichte von einer Zeit, als sie mal auf einer Alm Ziegen gehütet hat und diese Ziegen dann massenhaft verstorben sind. Es gibt auch viele Anspielungen und Referenzen in diesem Roman. Werner Herzog zum Beispiel und die legendären Dreharbeiten zu Fitzcarraldo im Amazonas-Urwald oder auch Francis Ford Coppolas Apocalypse Now. Auch die Bücher unterschreiben von Annie Ernaux oder anderen autofiktional erzählenden Autorinnen und Autoren. Also dieses Inflationäre des Autofiktionalen und dieser Reality-Formate, das wird hier eben auch reflektiert. Ja, und dann auch gefragt, was macht denn das jetzt mit unserem Blick auf die Welt? Und durch welche Filter gucken wir eigentlich? Und wer schon Die Zuckerfabrik gelesen hat, oder Aus der Zuckerfabrik hieß das Buch, der Roman, einer der letzten Romane von Dorothee Elmiger, der ist damals mit dem Thema Kolonialismus konfrontiert gewesen. Ich mochte dieses letzte Buch sehr, auch ein Rechercheroman. Und auch hier in Die Holländerinnen wird auch diese Schicht, also Kolonialismus, wieder freigelegt. Genauso wie die Frage nach Machtverhältnissen oder auch Machtmissbrauch. Und ja, am Ende steht dann so die Erkenntnis, es gibt eben auch Dinge, die können vielleicht nicht erzählt werden. Oder vielmehr, da versagt dann die Sprache, da versagen alle Erzählmuster, die wir kennen.
Also klingt für mich nach einem großen zu viel. Schon bei Wust an Notizen, das habe ich mir notiert, habe ich gedacht, okay, ich lese lieber richtig gestaltete Texte und keine lose Blattsammlung. Tropische Passion kommt dazu, autopoetische Überlegungen übers Schreiben und das eigene Tun. Dann schwappen alle die Referenzen rein, die du genannt hast. Ich habe auch noch an Joseph Conrad Herz der Finsternis gedacht. Ist das nicht ein bisschen viel?
Das scheint so, ne? Aber es lässt sich natürlich nicht so schnell wegkonsumieren, wie jetzt zum Beispiel True Crime oder so. Aber das liest sich mindestens genauso spannend. Und ich finde ja, es ist dann ein Genuss, wenn man es langsam liest und eben wirklich all die Schichten auch freilegen zu können. Aber es ist wirklich ein Genuss. Dieses Buch entwickelt einen Sog, den man jetzt vielleicht nicht für möglich halten würde, aber ich rate dringend dazu, sich darauf einzulassen und sich wirklich in diese Schichten immer tiefer hinabführen zu lassen.
Es ist komplex und der Mühen wert, sagt Nadine Kreuzthaler über Dorothee Elmigers, Die Holländerin. Sie ist damit vertreten auf der Longlist des Deutschen Buchpreises. Der Band hat 160 Seiten. Nach dem, was du genannt hast, hätte ich vermutet, mindestens 660
sehr dicht.
Seiten. Ist also, wie gehört, dicht geschrieben, bei Hansa erschienen und kostet zwischen 17 und 23 Euro. Und wenn Sie Lust haben, Die Holländerin zu hören, und zwar in einer Lesung der Autorin, Dorothee Elmiger, in der Buchhandlung Knesebeck 11, zu finden in der, wahnsinnig überraschend, Knesebeckstraße 11, wird daraus vorgelesen von Dorothee Elmiger am 8. Oktober um 19 Uhr. Dir besten Dank für die Lektüre und den Bericht.
Gerne.